herzlich willkommen. Willkommen zurück zu eurem Lieblingsgesundheitspodcast. Auf Messerschneide ist wieder da, wie alle zwei Wochen. Mein Name ist, ihr habt es wahrscheinlich schon erahnt, immer noch Felix Riemenschneider. Ich habe keine Namensänderung in den letzten zwei Wochen vorgenommen und mir live zugeschaltet aus dem schönen FFM Frankfurt am Main, meine Schwester
Julia Riemenschneider. Hallo und herzlich willkommen auch von mir.
Hallo Julia, was geht ab?
Wasserfab.
Und was bleibt dran?
Eddingmann.
Neue Folge Podcast, Mann, richtig.
So sieht's aus.
Und auch letzte Woche hatten wir wieder eine spannende Episode, die auch richtig abging, fand ich zumindestens. Und wir haben auch wieder viel Feedback bekommen, zum Beispiel von einer unserer treuesten Hörerinnen, unserer lieben Cousine, Caroline, unsere Apothekerin, die uns nochmal darauf hingewiesen hat, dass es auch Apotheken gibt, die Reiseimpfberatung durchführen. Und das wusste ich tatsächlich nicht, Julia. Wusstest du das?
Nee, wusste ich auch nicht. Habe aber direkt gegoogelt und auch schon Apotheken in meiner Umgebung gefunden.
Okay, also wenn ihr mal wieder keinen Termin beim Hausarzt kriegt oder keinen Hausarzt habt, dann könnt ihr auch in die Apotheke gehen und euch da beraten lassen. Außerdem gab es noch Feedback aus dem engeren Umfeld bei mir, aus dem lieben schönen Wien, wo die Julia gerade herkommt, nämlich von der Mutter von meiner Freundin. Die hat sich gemeldet und nochmal gefragt, wie die E-Mail-Adresse ist, weil die auch immer ein bisschen Feedback geben will. Und da freue ich mich, wenn bald mal wieder was ins Postfach reinflattert. Also dann liebe Grüße nach Wien an dieser Stelle. Und die Julia war in der Zeitung.
Ja, yeah, genau. Es gab am 16.07. tatsächlich einen kleinen FAZ-Artikel, wo Aufmessers Schneider indirekt auch mitgewirkt hat. Da haben wir uns natürlich sehr drüber gefreut, dass wir da auch zu Wort kommen durften. Vielen Dank nochmal an der Stelle. Den gibt es, glaube ich, auch noch aktuell online, den Artikel, nochmal zum Nachlesen für jeden, den es interessiert. Genau, es war noch mit zwei anderen ÄrztInnen aus Frankfurt ein Beitrag zu den Arbeitsbedingungen von Medizinern und Medizinerinnen in den Krankenhäusern. Ja. Finde ich, ist ziemlich gut geworden. Gab es eigentlich, glaube ich, auch weitestgehend positive Resonanzen.
Weitestgehend, ja.
Genau, teilweise ein bisschen was Negatives auch. Ich glaube, was der Artikel natürlich nicht sein sollte, waren irgendwelche persönlichen Konflikte schüren oder ähnliches. Darum geht es auf gar keinen Fall, auch in diesem Kontext. Ich hoffe, das ist nicht vielen irgendwie so vorgekommen, weil letztendlich, glaube ich, ist uns ja das Wichtigste auch vor allem aufmerksam zu machen auf eben gewisse Missverhältnisse, Awareness zu schaffen und eben auch konstruktive Lösungsansätze zu finden.
Das stimmt.
Dafür stehen wir definitiv und da machen wir auch weiter, würde ich sagen, heute.
Dafür stehen wir mit unserem Namen, wie Klaus Hipp bei der Hipp-Werbung.
Nur ohne Babybrei.
Und was ich aber nochmal dazu sagen muss, ich glaube, der Artikel ist hinter der Paywall mittlerweile. Man kann ihn,
ja,
glaube ich, nicht mehr
leider
freilesen. Also ihr müsst schon ein Probeabo bei der FAZ abschließen, um ihn noch zu lesen. Oder ihr fragt uns und wir lesen euch vor, weil wir haben hier ich glaube noch ein paar Zeitungen zu Hause. Und unsere Eltern haben ja auch ein paar gekauft. Also vielleicht können wir noch eine verlosen, wenn jemand noch lesen will.
Super.
Ich wurde auch im Krankenhaus drauf angesprochen. Also es
ich
ist
auch,
ganz
tatsächlich
nett auf jeden
das
Fall.
Das hat mich auch gefreut, und, muss ich sagen. Ja. Und ich muss sagen, da war ich auch positiv überrascht, wie viele Leute noch Zeitungen lesen.
Das stimmt, ja. Eine Sache, die mich negativ überrascht hat, ist, wie immer in der Vorbesprechung reden wir ja über diverseste Themen und auch und über die Hausaufgaben und über die, sage ich mal, die Stringenz des Podcastes, dass wir natürlich das, was wir hier auch sagen, auch machen. Und da gab es ja letzte Woche auch wieder eine Hausaufgabe und die hat die Julia gemacht, Fragezeichen. Und
ja,
weiß überhaupt noch, welche Hausaufgabe
ich schäme
es ist.
Mich tatsächlich schon ein bisschen. Nee, ich habe es komplett vergessen. Ich weiß gar nicht, worum es geht. Ich habe schon die letzte halbe Stunde in meinem Gedächtnis gekramt, ja, und bin jetzt auch zu dem Entschluss gekommen, ich muss mir so ein kleines Hausaufgabenheft wieder anlegen. Weißt du, so wie früher auch im Klavierunterricht, damit ich mir aufschreibe, was ich üben muss bis zum nächsten Mal. Es ist verloren gegangen. Es tut mir leid.
Ja, gut. Stichwort Reiseimpfberatung, Julia. Kommt dir jetzt vielleicht noch was? Wenn man eine Reise macht in ein ganz besonderes Land?
Nach Deutschland,
in unser
stimmt.
Heimatland.
Ach, verdammt. Genau. Ja.
Ja.
Ach, Mist.
Ich schreibe ja da auch immer die Sachen noch in die Kapitelmarken da oben rein, in die Notizen-App sogar. Da steht sogar die Hausaufgabe drin, du hättest einfach nachgucken können. Naja, gut. Ich habe nachgeguckt, auf jeden Fall. Es wird nichts Besonderes empfohlen. Ich habe auch extra nochmal geguckt wegen FSME. Aber es ist eigentlich genauso wie auch in Deutschland selber. Also je nachdem, in welcher Region du dich aufhältst, kannst du es machen oder nicht. Also. Und ansonsten die ganzen ganz normalen Grundimmunisierungen für alle gängigen Erkrankungen, die wir letzte Woche auch genannt haben. Also
okay.
Und das gleiche gilt auch für Tollwut. Also kannst auch, wenn du auf dem Bauernhof Urlaub machst, dich in Deutschland für Tollwut impfen lassen. Also
ja gut, also das ist wirklich nichts Besonderes.
Nee, genau. Also So stand es zumindest im Internet.
Ja. Gut.
Gut, also Julia, wir merken uns, Hausaufgaben beim nächsten Mal machen.
Okay, oder einfach keine Hausaufgaben geben. Darüber freut man sich natürlich auch mal bei den heißen Temperaturen.
Ich glaube, wir werden auch diese Folge wieder nicht damit durchkommen.
Okay, wir probieren es. Aber apropos heiße Temperaturen, wir haben natürlich immer wieder nach Gesundheitsnews geschaut und da bin ich tatsächlich erst vor 2 Tagen über ganz besondere Neuigkeiten gestolpert. Ich war ja, wie gesagt, in Wien gewesen, jetzt mal über ein verlängertes Wochenende, was sehr, sehr schön war. Aber was nicht so schön war, ist, dass nämlich Wien ein akutes Problem aktuell hat, beziehungsweise die alte Donau dort mit Zerkarien. Und wer ein treuer Follower ist, hat das ja auch mitbekommen. Wir hatten ja kürzlich erst eine Folge aufgenommen, wo es um die Folgen auch vom Klimawandel geht und vor allem auch gesundheitliche Folgen. Und Zerkarien sind so kleine Saugwürmer und die legen Larven immer in stehenden oder auch fließenden Gewässern. Und gerade wenn es jetzt so warm ist, kommt es aber dazu, dass sie sich super, super schnell vermehren und dass das so, ja, zu so einer Plage kommt und Hautausschläge macht. Und da war tatsächlich eine Freundin auch aus Wien, die leider Opfer von einer, ja, Zerkarien-Attacke geworden ist und das sieht echt nicht cool aus, muss ich sagen. Ja, ich fand es auf jeden Fall verrückt, dass wir da kürzlich erst drüber gesprochen haben, ich noch nie davon gehört habe und es wirklich jetzt ein akutes Problem ist.
Und ich glaube, es kommt häufiger vor, als man denkt. Und damit dürfte die Donau noch unschöner zum Schwimmen sein als aktuell die Seine in Paris, wegen den Triathlon-Wettbewerben, die heute bei Olympia abgesagt wurden, beziehungsweise verschoben. Also damit könnt ihr euch jetzt herleiten, wann wir diesen Podcast aufnehmen.
Toll.
Weitere News. Es wurde noch kurz vor der Sommerpause noch fleißig was beschlossen im Bundeskabinett. Also Gesetzesentwürfe, die beschlossen wurden, dann wahrscheinlich zur Abstimmung durchkommen in den Bundestag. Und da gibt es 4 Beschlüsse, von denen ich euch jetzt kurz 3 vorstellen möchte. Einmal das Gesundheits-Digitalagenturgesetz, wo im Endeffekt nochmal eine bundesweite Agentur, Digitalagentur aufgebaut werden soll, um dann die Digitalisierung natürlich voranzutreiben. Dann ein Gesetz zur Stärkung der öffentlichen Gesundheit, was im Endeffekt ein Präventionsgesetz ist, sage ich mal. Und dann soll nochmal die Regelung zur Lebendorganspende novelliert werden. Und damit sollen dann im Endeffekt sogenannte Überkreuzspenden von Nieren zwischen unterschiedlichen Paaren von Spendern und Empfängern ermöglicht werden. Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich noch, und was ist das 4. Gesetz, was beschlossen wurde? Darauf werden wir später nochmal zu sprechen kommen.
Cliffhanger.
Und wir fangen jetzt mal den Main-Part mit einem Zitat an, würde ich mal vorschlagen, liebe Julia, was du im Endeffekt gehört hast. Und hört mal aufmerksam hin.
...stattfindet und richtig stattfindet. Und für die potenziell zu reanimierenden ist es tödlich. Punkt. Brauchen wir keine Sekunde darüber diskutieren. Schau dir das an. Du bist tot.
Ja, das sind dramatische Worte von Christoph Kwoiker. Wer ihn nicht kennt, ist ein Rettungsdienstexperte des Notrufs in Niederösterreich. Und vielleicht hat der ein oder andere die Dokumentation auch schon gesehen. Die kam jetzt Anfang des Monats raus. Bei der ARD-Mediathek kann man sie noch abrufen. Notfallrettung, wenn die Hilfe versagt. Und es geht nämlich um das Thema Laienreanimation und Erste-Hilfe-Maßnahmen. Und in dieser Dokumentation wird deutlich, dass Deutschland im internationalen Vergleich jetzt europaweit wieder mal nicht wirklich das erste Siegertreppchen belegt, wenn es darum geht, erste Hilfe zu leisten bei einem präklinischen Herz-Kreislauf-Stillstand. Und ich habe es dem Felix dann nochmal weitergeleitet, der hat sich das Ganze auch angeschaut. Und es ist aufgefallen, dass eben bei einem nicht im Krankenhaus stattfindenden Herz-Kreislauf-Stillstand nur ungefähr jeder zweite überhaupt, dass die Situation präklinisch so einschätzen kann, dass er wirklich Reanimationsmaßnahmen ergreift, also erste Hilfe leistet mit Herzdruckmassage und gegebenenfalls auch Beatmungsmanövern. Und ja, das hat natürlich dramatische Folgen. Was in dieser Dokumentation dann auch deutlich geworden ist, dass sogar schätzungsweise jährlich in Deutschland 10.000 Menschen gerettet werden könnten, wenn ja Laien in diesen Erste-Hilfe-Maßnahmen besser geschult werden, aber wenn auch eben unsere Rettungskette besser funktionieren würde. Und genau, ich habe dem Felix da auch 2 Grafiken einmal präsentiert. Ne? Man sieht, wie gesagt, ein halbes Herzchen für Deutschland. Also in jedem zweiten Szenario werden eben Wiederbelebungsmaßnahmen ergriffen. Und in den Nachbarländern von uns sieht das Ganze schon deutlich besser aus. Ne? Zum Beispiel auch in Österreich, wo wir gerade das Zitat von dem Rettungsdienstexperten gehört haben, liegen die Quoten bei ungefähr 75%. was schon mal deutlich besser ist. Aber man muss auch dazu sagen, ne, die Zahlen waren jetzt von 2023 gewesen. 2019 waren wir noch deutlich schlechter dran. Da haben sogar nur 40% überhaupt Basis-Wiederbelebungsmaßnahmen ergriffen, wenn es zu einem Herz-Kreislauf-Stillstand gekommen ist. Und ja, das finde ich eigentlich schon ziemlich krass, wenn man halt wirklich überlegt, dass ja jeder diese Erste-Hilfe-Maßnahmen beherrschen sollte. Ich glaube, spätestens mit dem Führerschein sollte man ja mal so einen Kurs gemacht haben. Und dass man ja eigentlich auch gesetzlich sogar festgelegt hat, dass unterlassene Hilfeleistung strafbar ist. Ne?
Ja, das ist schlecht.
Auf jeden Fall. Genau, deswegen, das ist das Thema unserer heutigen Folge. Wir wollen nochmal drauf eingehen, wie definitiv Erste Hilfe geleistet werden kann von jedem von uns. Und wir haben natürlich auch mal geschaut, was aktuell wieder in unserem deutschen Gesundheitssystem abgeht, wie das Ganze verbessert werden kann und hoffentlich auch zeitnah wird.
Ja.
Und klar sind wir da natürlich jetzt in einer privilegierten Situation, in der wir sprechen, weil ich glaube, jetzt im Krankenhaus hat jeder von uns schon mal eine Reanimation auch durchgeführt. Ich weiß gar nicht, hattest du das schon mal auf der Straße erlebt oder so?
Nee, im Freien, also auf der wilden Gasse habe ich es noch nie erlebt. Nur im wilden Krankenhaus.
War auch schon schlimm genug, ne?
Genau, das war auch schon schlimm genug. Und was wir natürlich gesagt haben gerade, wir sind zwar in einer privilegierten Lage, aber was ist denn, wenn uns was passiert? Und da habe ich auch, nachdem ich diese Dokumentation ja jetzt geguckt habe vor kurzem und auch wirklich sehr schockiert war und mir gedacht habe, Alter, 50% ist echt nix. Das kannst du echt eine Münze werfen. Habe ich mir gedacht, was ist denn eigentlich, wenn ich umfall? Was ist, wenn mir was passiert? Weil es sind ja dann auch, wenn man sich da die Daten anguckt, dann häufig Männer, ne, die jetzt vielleicht auch gar nicht so viele relevante Vorerkrankungen haben, über 50 sind oder über 70, stand da. Und dann habe ich mal hier meine Freundin gefragt, was würdest du denn machen, wenn ich jetzt hier auf der Terrasse liegen würde und nicht mehr atme? Und dann hat sie gesagt, ja, schreien.
Ja.
Aber davon kann ich euch sagen, werde ich nicht wiederkommen. Dann habt ihr das letzte Mal meine Stimme gehört. Und dann hat sie gesagt, ja, dann würde sie natürlich den Rettungsdienst verständigen. Aber da ist ja auch Österreicherin ist, ist es in Österreich natürlich eine andere Telefonnummer als in Deutschland. Das heißt, da hätte sie jetzt auch nochmal schnell die falsche Nummer gewählt. Und dann wäre ich wahrscheinlich wirklich nicht mehr wiedergekommen.
Aber kleiner Sidefact einmal dazu, nur kurz, wenn ich dir da reinkrätsche. Das habe ich auch nochmal nachgeguckt gehabt. Tatsächlich 112, es gibt, ich glaube, also einige auf jeden Fall europäische Länder, die alle die 112 auch als Notfallnummer akzeptieren.
Ja.
Also das geht auch in Österreich, kannst du die 112 wählen, da kommst du auch richtig an.
Echt?
Mhm.
Okay, das muss ich mal ausprobieren. Ja, naja gut. Auf jeden Fall, wie die Julia schon korrekterweise gesagt hat, müssen wir uns da natürlich nochmal anschauen, wie Erste Hilfe überhaupt funktioniert, weil nicht jeder ist ja Notärztin wie die Julia oder regelmäßig in der Notaufnahme oder im Krankenhaus tätig, wo er denn vielleicht mal auch so einen Refresher macht. Das macht man ja meistens im Krankenhaus relativ regelmäßig. Und es gibt natürlich auch internationale Leitlinien für Basic Life Support, kurz BLS, und die sehen im Endeffekt 5 große Schritte vor, die man sich da angucken soll oder auf die man achten muss, wenn man denn jetzt einen leblosen Menschen vorfindet. Und das erste ist dann natürlich, man muss prüfen, ob der noch lebt. Man muss gucken, ob der noch Puls hat, also Puls tasten. Das kann jetzt vielleicht nicht unbedingt jeder am Handgelenk, sondern man kann auch in die Leiste drücken, wo man eigentlich immer gut Puls tasten kann, oder an die Halsschlagader natürlich. Und ich denke, da kann jeder Laie vielleicht auch ungefähr gucken, ob jemand da was spürt oder nicht. Und dann kann man natürlich auch gucken, ob jemand atmet, ne? Im Endeffekt mit Thorax-Exkursionen, also ob der Thorax sich bewegt oder nicht. Oder halt auch schauen, ob Luft rauskommt, wenn man nah genug sich traut, an den Mund oder die Nase des Toten zu gehen oder die Hand vorhalten. Das kann man natürlich auch machen. Und dann geht es auch schon los, wenn diese Tests oder die Prüfung, die kurz ausfallen sollte, negativ ausfallen, dann macht man schon den zweiten Punkt, und zwar man ruft den Rettungsdienst mit der Nummer, die halt in diesem Land dafür freigeschaltet ist. In Deutschland ist die 112. Und dann sollte man auch schon mit den Thoraxkompressionen anfangen. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Was man dann auch noch machen kann, ist der vierte Punkt, da ihr im Optimalfall in der Notfallsituation nicht alleine seid, könnt ihr den vierten Punkt dann auch noch wahrnehmen. Das ist nämlich, lassen Sie einen AED holen. Und zwar ist das ein
automatisierter externer Defibrillator.
Genau, danke liebe Julia. Und den habt ihr bestimmt auch schon mal in Bahnhöfen hängen sehen oder in U-Bahnhöfen vielleicht auch oder an öffentlichen Plätzen. Da sind die ganz häufig vorhanden. Und der leitet euch dann an, und das ist dann der fünfte Punkt, wie ihr die Wiederbelebung richtig durchführt, und dann treffen hoffentlich auch schon die Rettungskräfte ein. Aber warum ist es denn eigentlich wichtig, überhaupt zu drücken? Ist natürlich auch mal eine triftige Frage, weil man kann ja einfach auch warten. Man wird ja schon nichts passieren, meine Güte, nach ein paar Minuten in der Großstadt kommen ja schon die Rettungskräfte. Aber das ist natürlich nicht korrekt, denn wenn das Herz einmal aufhört zu schlagen, dann wird euer Körper natürlich nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff versorgt und die meisten denken natürlich dann sofort ans Gehirn, aber das ist zwar das erste Organ, was bleibende Schäden hat, beziehungsweise wo nach 2 Minuten schon durch eine Unterversorgung irreversible Schäden auftreten, aber viele andere große Organe in unserem lieben Körper sind auch nach nicht viel längerer Zeit dann schon in Mitleidenschaft gezogen. Als nächstes kommen nämlich Leber und Niere nach 3 Minuten und danach eigentlich auch schon der ganze Rest. Ne? Lunge, Magen, Darm, die ganzen Drüsen, Schilddrüse, Nebennieren und Bauchspeicheldrüse nach 4 Minuten und nach 5:30 Minuten, wenn es schlecht läuft, ist auch schon der Hirntod eingetreten und nach 10 Minuten habt ihr schon gar keine Überlebenschancen mehr. Das heißt, dann ist eigentlich schon Feierabend, da muss man eigentlich gar nichts mehr machen, weil es dann schon sehr unwahrscheinlich wird, dass ihr noch eine Chance habt oder die Leute, die ihr dann nicht reanimiert habt. Dann gehen wir noch natürlich mal kurz darauf ein, was denn überhaupt eine hochwertige Herzdruckmassage ausmacht. Und zwar, wie ihr eben auch schon an den 5 BLS-Punkten gesehen habt, sollte man so früh wie möglich natürlich damit überhaupt erstmal anfangen. Und da muss man natürlich nochmal überlegen, wo soll ich denn überhaupt drücken, weil nicht jeder hat ein X auf der Brust tätowiert, sondern ihr könnt euch da natürlich ungefähr an der Mitte der Brust orientieren, am Brustbein, und das sollte euer Brustpunkt sein. Da habe ich gestern nämlich auch nochmal die Gabi gefragt, die hätte mir jetzt in den Bauch gedrückt zum Beispiel. Die hätte jetzt eher mir in meinen Magen reingedrückt, das wäre auch schlecht gewesen, aber jetzt habe ich sie ja angeleitet, dann sollte das kein Problem sein. Und das ist auch ein großes Problem und das wird einem ja im Endeffekt auch wieder von vielen Krankenhausserien falsch vorgegaukelt. Die Drucktiefe ist auch sehr wichtig. Ne? Man sollte 5 bis 6 Zentimeter tief drücken und das ist sautief. Also wenn man auch mal wirklich reanimiert hat, man kommt einem viel tiefer vor, als man denkt. Also man denkt, man drückt schon auf die Wirbelsäule. Und das heißt, 5 bis 6 Zentimeter ist wirklich relativ tief. Von der Frequenz 100 bis 120 pro Minute und so wenige Unterbrechungen wie möglich machen, wie man sich da orientieren kann, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Und man sollte auch nicht mit dem eigenen Körpergewicht auf dem Brustkorb des Patienten verbleiben, weil der Brustkorb sich ja natürlich auch wieder ausdehnen muss, wenn man, sag ich mal, mit dem Körpergewicht runtergeht, weil ja auch im Endeffekt durch einen Unterdruck das Blut angesaugt wird. Und was auch noch wichtig ist, und das macht man ja auch relativ schnell, wenn man im Krankenhaus zum Beispiel in einem Bett reanimiert, man sollte eine harte Unterlage wählen, ne? Weil gerade wenn ich jetzt ins Schlafzimmer oder die Gabi kommt ins Schlafzimmer und findet mich im Bett mit dem iPad tot vor, dann sollte sie mich vielleicht schauen, ob sie mich noch auf den Boden ziehen kann, um mich dann da zu reanimieren, weil das natürlich auch Teil einer suffizienten Herzdruckmassage ist, dass man auf einer harten Unterlage reanimiert. Habe ich alles gesagt, Julia?
Das zum Thema Herzdruckmassage auf jeden Fall. Jetzt haben sich wahrscheinlich viele noch überlegt, so, wo sind denn die ganzen Atemspenden von Felix? Das ist tatsächlich gar nicht so wichtig am Anfang. Also drücken ist das A und O so früh wie möglich, denn man hat eigentlich in der Regel noch genug Sauerstoff erstmal vorhanden, was halt einfach nur, also im Blut, welcher verteilt werden muss. Deswegen keine Angst, man muss nicht irgendwelchen fremden Leuten eine Mund-zu-Mund Beatmung noch machen.
Ja.
Das Wichtige sind halt eben diese Thoraxkompression. Ansonsten gäbe es da die Möglichkeit, wenn man das bei einer vertrauten Person leider Gottes dann durchführen muss, dass man eben 30 Mal so drückt, wie es der Felix gerade schön erklärt hat, und dann im Wechsel noch 2 Beatmungshübe geben kann, idealerweise von Mund zu Mund. Aber wie gesagt, das ist gar kein Muss.
Und jetzt fragt ihr euch natürlich, in welchem Rhythmus sind denn jetzt 100 bis 120 BPM? Und da haben wir uns natürlich nicht lumpen lassen und euch nochmal ein paar musikalische Beispiele mitgebracht. Und zwar, ich habe mir auch dann noch die Zeit genommen, kurz vorhin mal einfach eine Playlist erstellt bei Apple Music. Ich weiß nicht, wer von euch Apple Music hat. Ich werde die öffentlich machen, dann könnt ihr da folgen, der Playlist. Und ihr könnt uns auch gerne natürlich Liedvorschläge senden. Also man kann ja ganz einfach googeln, was so 100 BPM hat ungefähr. Und ich habe die Playlist jetzt mal auf Messerschneide Reanimations-Playlist genannt und habe mal ein paar Lieder hinzugefügt, die ich jetzt mal anspielen werde. Und zwar, das erste Lied ist für alle Liebhaber von, sag ich mal, so ein bisschen eher Après-Ski-Musik, fand ich eigentlich ganz passend. Ich weiß nicht, ob Julia es erkennt.
Das Oh Gott, ich weiß nicht, was ich jetzt im Abgeschlag gemacht habe.
Komm, hol das Lasso raus. Ach,
ja, da kommt auf jeden Fall Stimmung auf beim Reanimieren, würde ich sagen.
Ja. Und ich habe mir noch, ich habe mir da noch überlegt, ja, das passt ja super. Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, dann kann man ja mal ChatGPT fragen, ob man das Lied nicht auch noch umtexten kann auf eine Reanimation. Und dann fand ich den Text, den da rausgekommen ist, echt gar nicht so schlecht. Und zwar, komm, hol den Defi raus. Wir reanimieren um die Wette. Wir geben alles, weil hier jeder Herzschlag zählt. Mit jeder Kompression, mit jedem Atemzug kämpfen wir um Leben. Das ist unser Beruf. Naja gut, keine Ahnung, so richtig gut getroffen ist es nicht. Aber ich fand es eigentlich gar nicht so schlecht. Komm, hol den Defi raus.
Aber du hast dir wirklich sehr viel Mühe gegeben, Felix, dafür, dass es tatsächlich auch schon relativ viele Playlists dazu gibt.
Ja, egal, aber ich fand es einfach irgendwie, das hat auch nicht lange gedauert. Naja, okay. Gut, das fand ich auf jeden Fall gut. Hast du noch einen guten Vorschlag, Julia? Was soll ich noch einspielen?
Ich glaube, es auf jeden Fall gibt es für jede Jahreszeit was. Du hattest ja vorhin schon mal Last Christmas noch angeteasert, genau. Gehabt, finde ich immer ganz gut.
Ja,
wenn ansonsten man das Biene Maya gibt es noch.
Ja, man braucht halt einfach was, was im Kopf bleibt. Das ist, glaube ich, das Wichtigste.
Wie bitte?
Man braucht halt was, was im Kopf bleibt. Ich glaube, das ist das Wichtigste.
Und ich glaube, der absolute Klassiker ist ja natürlich immer Stayin' Alive von den Bee Gees.
Genau. Was ich auch noch habe, weil wir ja ein bisschen Österreich-Content auch jetzt haben, diese Folge ist Der Kommissar von Falco. Das kennt man auch. Ich mache jetzt ja mal für die Julia ein paar Kompressionen. Aber ich finde es eigentlich auch ganz gut. Check it out. Und was ich auch noch ganz gut fand, was ich auch noch anspielen möchte, ist, was ich auch ganz gut fand noch, ist Another One Bites the Dust.
Ist vielleicht ein bisschen makaber in der Situation, aber ja.
Ja, another one beißt sonst ins Gras, wenn ihr nicht reanimiert.
Okay, also ich merke schon, der Felix ist richtig on fire. Das ist natürlich super.
Ja.
Empfehlenswert wäre auf jeden Fall, sich die Lieder vorher mal anzuhören, um mal ungefähr einzuschätzen, wie schnell das halt wirklich ist, weil ich glaube, das unterschätzt man definitiv, wenn man doch mal in die Situation kommen sollte.
Und wenn ihr noch Vorschläge habt, dann sendet sie uns doch gerne.
So, ansonsten hat der Felix vielleicht jetzt seine...
zurück zum Thema.
Genau, Playlist-Vorstellung einmal beendet. Wie man ansonsten noch die Überlebenschancen bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand verbessern kann, abgesehen davon, dass man das natürlich vorher sich einmal mit dem Basic Life Support vor Augen führt.
Ja.
Da haben sich auch schlaue Köpfe Gedanken zugemacht und da hatte ich einen ganz netten Beitrag bei Springer gefunden, jetzt relativ aktuell, zu den aktuellen Reanimationsleitlinien und den Stellenwert der Laienreanimation beziehungsweise der Rettungskette im präklinischen Setting. Und letztendlich gibt es eigentlich 5 Stellschrauben, die dort genannt werden, die relativ leicht zu drehen sind. Die erste haben wir ja schon genannt. Ich stelle einmal die ganzen Punkte vor. Und zwar die Erhöhung der Laienreanimationsquote. Also man muss Menschen dazu bringen, die Hürden zu nehmen, sich zu überwinden und eben im Zweifelsfall bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand aktiv zu werden. Es wurden auch schon Aktionstage und Kampagnen ins Leben gerufen, wie der World Restart a Heart Day, wo zum Beispiel auch regelmäßig einmal im Jahr Kinder und Schüler dazu angeleitet werden sollen, wie eben so eine Wiederbelebung stattfinden sollte. Der nächste Tag ist am 16. Oktober diesbezüglich, also save the date. Da wird es bestimmt auch in eurer näheren Umgebung Veranstaltungen zu geben.
Da habe ich dich ja schon zu eingeladen.
Genau, vielen Dank dafür. Also da gibt es auf jeden Fall einen kleinen Reminder. Das ist der erste Punkt, den haben wir ja eben eigentlich schon ganz gut abgehakt, wie eben der Basic Life Support ablaufen soll. Ansonsten gibt es noch 4 weitere Punkte, an denen man sich orientieren kann. Zum einen geht es um die Implementierung von Telefonreanimationen. Die meisten Leitstellen haben das eigentlich auch etabliert. Aber es gibt da flächendeckend noch keine standardisierten Algorithmen, die eben Disponenten nennen, wenn es eben zu einer Reanimationssituation kommt. Dann ist ganz, ganz wichtig natürlich der nächste Punkt noch. Es muss eine flächendeckende erste Hilfesystemetablierung geben. Also letztendlich, was der Felix ja eben schon gesagt hatte, dass man vielleicht nicht nur Laien-Ersthelfer hat, sondern dass man auch ein flächendeckendes System schafft, wo man Menschen noch dazu bewegen kann, sich zu engagieren, die eben bessere Erfahrungen auch mit Erste-Hilfeleistung haben, also sprich Ärzte, Krankenschwestern, Rettungssanitäter, die sich freiwillig noch engagieren. Da gehen wir gleich aber auch nochmal näher drauf ein. dann muss es eine Optimierung geben der flächendeckenden Advanced Life Supporter und deren Versorgung. Letztendlich beschreibt es diese Dokumentation auch nochmal ganz gut. Und ich gehe gleich auch nochmal drauf ein, wie es in Deutschland nämlich noch ganz, ganz viele verschiedene Rettungsleitstellen gibt aktuell, die vielleicht gar nicht so gut connected sind, wie sie es eigentlich sollten. Und dann ist natürlich das absolut Wichtigste, wo kommt dann so ein Mensch mit einem Herz-Kreislauf-Stillstand hin, den man hoffentlich wieder zurück ins Leben holen kann, nämlich in die spezialisierten Kliniken. Und die nennt man in so einem Fall nämlich Cardiac Arrest Center. Genau, davon gibt es auch einige, aber da sind wir ja auch mit der Gesundheitsreform schon dran, dass die eben noch besser verfügbar werden sollen für alle Menschen.
Im Endeffekt beschreiben die ja ganz schön mit den fünf Stellschrauben den Schritt von einer fällt um, der erste, der da ist, ist der Laie. Dann kann man vielleicht über Telefon noch Unterstützung bekommen, eine App, die dann irgendeinen Dritten noch rankart, der schon mal gemacht hat und dann halt bis der Weg sozusagen ins Krankenhaus geebnet wird und die Menschen hoffentlich überleben.
So sieht's aus. Apropos Überlebenschancen vielleicht noch, da gab es auch noch ein ganz nettes Paper zu, was ich gefunden hatte, wo es eben auch noch darum ging, wie eben diese einzelnen Stellschrauben das die Überlebenschancen verbessern. Ja. Und da finde ich das schon das Allerwichtigste, eben nochmal zu sagen, wie wichtig diese Laienreanimation nämlich ist und dass man halt wirklich möglichst schnell anfängt, den Kreislauf aufrechtzuerhalten, weil das tatsächlich die Überlebenschancen um das Dreifache verbessern kann. Die Telefonreanimation oder auch die schnelle Verfügbarkeit von einem Cardiac Arrest Zentrum, die verdoppeln die Überlebenswahrscheinlichkeit. Und es gibt eben noch so First Responder Systeme. Wie gesagt, erklären wir gleich noch, was das ist. Die können das dann auch nochmal bis 1,2 bis zweifach verbessern. Also man merkt schon, man kann die 10.000 Menschen, die wir am Anfang genannt wurden, definitiv retten, indem man die Stellschrauben dreht.
Einige davon.
Oder genau, einige auf jeden Fall.
Die dann weiter im Gesundheitssystem arbeiten können.
Im allerbesten Fall dann natürlich noch.
Im allerbesten Fall, ja.
Genau. Wie gesagt, guckt euch die Doku mal an von der ARD Notfallrettung, wenn die Hilfe versagt. Dort werden vor allem diese letzten vier Punkte, auf die wir jetzt noch nicht explizit eingegangen sind, ganz toll beschrieben. Und da wird einem nämlich nochmal echt bewusst, wie unterschiedlich diese einzelnen Rettungsdienststellen oder Rettungsdienstbereiche arbeiten. In Deutschland gibt es mittlerweile oder aktuell ungefähr 300 verschiedene und jede davon haben ihre eigenen Protokolle und Leitlinien, muss man sagen. Also die Leitstellen, bei denen man letztendlich anruft, wenn man die 112 wählt, die haben komplett unterschiedliche Abfrageprotokolle zum Teil und dadurch auch natürlich unterschiedliche Qualitätsmerkmale. Weil auf der einen Seite gibt es je nach Personalschulung freie Notrufabfragen, wo die Menschen an den Hörern letztendlich eine Freestyle-Abfrage der Problematik performen. Und es gibt aber auch strukturierte und standardisierte Notrufabfragen, kurz die SSNA, wo es halt ja digitale Programme gibt, an denen man sich langhangelt, um dann eben zum schnellstmöglichen Ergebnis zu kommen.
Ja.
Dann, was ich auch richtig schockierend fand in der Dokumentation, ist wirklich, wie unterschiedlich die Einsatzzeiten sind. Also von Eingang des Notrufs bis Eintreffen des Rettungsdienstes oder des Notarztes am Geschehen. Da variieren die Zeiten einfach wirklich zwischen 8 bis 19 Minuten. Und das, also gerade 19 Minuten, das fand ich schon schockierend lang.
Ja.
Am schnellsten waren die Kollegen aus Nordrhein-Westfalen dann häufig. Also da gab es viele Rettungsleitstellen, die das in 8 Minuten geschafft haben. Und das Schlusslicht war jetzt in dem Fall tatsächlich Thüringen gewesen, wo man eben fast 20 Minuten teilweise gebraucht hat, bis man am Notfallgeschehen dann eingetroffen ist.
Genau, aber da muss man ja einfach mal sagen, egal wer da schneller oder langsamer ist, es sind alle zu langsam. Also wir haben ja vorhin gesagt, was Organschäden und so weiter anbelangt, wie viele Minuten da vergehen müssen. Das heißt, im Endeffekt sind alle schon tot, wenn keiner was gemacht hat, die 8 bis 20 Minuten.
Deswegen, genau, also das... Ja, deswegen sagen wir das ja auch, deswegen machen wir die Folge darüber, wie wichtig es einfach ist, so schnell wie möglich zu drücken, weil, genau, selbst wenn man 2 Minuten braucht, da geht's schon los, die Negativspirale.
Ja, genau, und ich sage es jetzt auch nicht, um zu klugscheißen, sondern einfach nur, um euch eine Erinnerung zu rufen. Ne? Der Mensch lernt durch Wiederholung, ihr habt es gehört, Organschäden nach 2 Minuten und dann nach 8 Minuten schon finito. Und jetzt nochmal, wann kommen die Leute in Deutschland? Ja, nach 8 Minuten, wenn es gut läuft.
Das stimmt. Nichtsdestotrotz ist es natürlich nicht alles immer ein Herz-Kreislauf-Stillstand, wo der Rettungsdienst ausrückt. Und da muss man auch sagen, man muss natürlich dann immer Menschen parat haben, um genau diese Leute bestmöglich versorgen zu können. Deswegen ist ja auch das Thema Ressourcenverschwendung ein ganz großes gewesen in der Dokumentation, weil es immer noch viel zu häufig vorkommt, dass eben gerade durch diese Leitstellenproblematik, also der Mensch ruft bei der 112 an, möchte geholfen bekommen und in der Regel wird dann auch, was heißt in der Regel, also es wird dann immer auch ein Rettungsmittel entsandt, um der Person zu helfen, auch wenn es nicht unbedingt nötig ist. Und deswegen müssen da natürlich noch bessere Alternativen etabliert werden. Was natürlich auch mal ganz, ganz wichtig ist, ist eine gewisse Art von Selbstoptimierung. Und das war mir tatsächlich auch nicht bewusst, dass es nicht überall in Deutschland ein Reanimationsregister gibt. Also letztendlich dient es dem Rettungsdienst auch dafür, sich selbst zu verbessern, indem er protokolliert, wie eben die Reanimation, wenn dann eine stattgefunden hat, abgelaufen ist. Und dadurch dann natürlich Fehlerketten zu identifizieren und zu sehen, was man besser machen kann. Und das fand ich, wie gesagt, erstaunlich, dass das halt nur ungefähr, ich glaube, knapp 50% aller Bereiche in Deutschland überhaupt hat.
Ja.
Und ja, das sagen wir auch häufig, ne, wenn wo keine Fehler gesehen werden, kann natürlich auch kein Fehler verbessert werden. Also ich glaube, das ist auch etwas, was wirklich jeder einführen sollte. Das ist natürlich super viel Schreibkrams wieder, aber ich glaube, zur Selbstoptimierung schadet das definitiv nicht, ne?
Und man rettet ja dann im Zweifelsfall auch Leben damit. Also es geht ja nicht nur darum, irgendein Drecksregister zu pflegen, sondern das ist ja wirklich mal was, was Sinn macht.
Außer das Wirbelsäulenregister.
Okay, nein, das macht auch Sinn. Aber nicht für uns halt.
Also in irgendeiner Instanz macht ein Register immer Sinn. Genau. Also das ist etwas, was aufgefallen ist. Also vor allem an Diskrepanz zwischen den einzelnen Rettungsdienstbereichen. Und da gab es auch einen ganz netten Kommentar von der Frau Dr. Ursula Marschall. Die ist im Institut für Gesundheitssystemforschung der BARMER tätig. Die dann eben auch meinte, in Deutschland hängen die Überlebenschancen wirklich vom Wohnort ab. Und das Gefühl kriegt man auch wirklich, wenn man sich diese Dokumentation ansieht, ne?
Ja.
Genau, deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass man eben gerade auf den Ebenen Standards schafft, die halt wirklich bundesweit auch gelten. Und gerade in den geplanten Reformen für Notfall- und Akutversorgung sind die ja auch letztendlich vorgesehen, ne? Also sprich, dass man einen Standard schafft bei der Leitstelle, ne, dass man eben einen Standard schafft für Telefonreanimation und eben auch für die flächendeckende Versorgung durch den Rettungsdienst, ne, dass dann eben auch Zeiten eingehalten werden, bis dann letztendlich ein Advanced Life Support durchgeführt werden kann. Ne.
Ja.
Also genau, da sind wir auf jeden Fall dann, wenn wir uns nochmal an die 5 Punkte zurückerinnern, was die Punkte 2 mit der Implementierung der Telefonreanimation und den flächendeckenden ALS-Versorgung betrifft, auf einem guten Weg, denke ich. Ne? Also aktuell ist es noch nicht so gut, aber wir arbeiten daran, dass es besser wird.
Genau, und was halt, da geht es halt auch einfach darum, ne, dass mit der, das kann man ja auch nochmal kurz sagen, mit der telefongeleiteten Reanimation, dass man hört dann zum Beispiel einen Ton, ne, was halt bedeutet überhaupt, ne? Dann wird halt dieser Ton in dem Rhythmus zum Beispiel abgespielt, in dem man drücken soll.
Genau.
Der Mensch, der euch dann halt am Telefon mit euch redet, das kommt auch in der Dokumentation raus, der leitet dann halt, sagt, liegt der Patient im Bett, bla bla bla, dann legen sie den auf den Boden und jetzt drücken sie da auf der Höhe vom Brustbein halt mit dem Rhythmus, den ich ihn jetzt anmache, hören sie den dann da los und sowas, ne? Und dann kommen jetzt Leute, bla bla bla.
Voll.
Und so weiter. Und dann bleibt er bei dir und begleitet dich bis zum Punkt, wo halt dann der Rettungsdienst eintrifft.
Der Rettungsdienst eintrifft oder vielleicht auch der First Responder.
Genau, oder der Ersthelfer. Aber ich glaube, dann werden sie trotzdem noch dranbleiben, hoffe ich, bis dann der Rettungsdienst kommt. Aber ist auch egal. Auf jeden Fall, genau, das fand ich auch sehr beeindruckend, muss ich ehrlicherweise sagen, mit den Apps oder die flächendeckenden Ersthelfersysteme. Und dabei handelt es sich ja um Apps im Endeffekt fürs Handy, wo man sich registrieren kann, wenn man halt, wie du ja schon gesagt hast, Arzt, Ärztin, Rettungsdienstler, Nurse, wie auch immer ist, der halt sich dafür qualifiziert, kann man da freigeschaltet werden und dann in seiner Region da sozusagen sich melden und dann mitmachen. Also man wird dann auch alarmiert über die App, dass in deiner Nähe dann eine Reanimation oder ein reanimationspflichtiger Notfall halt stattfindet. Ne, das wurde ursprünglich in Freiburg 2017 gegründet und das ist auch das Beispiel, was in dem Beitrag dann behandelt wird. Und außerdem, was noch dazu kommt, ist neben den First Respondern werden dann auch zum Beispiel Möglichkeiten genannt, wo halt diese AEDs sind, die Defibrillatoren, ne, wo man den nächsten vielleicht herbekommen würde in dem Moment, wenn man halt jetzt nicht allein ist und den dann halt holen kann. Ne. Und da habe ich dann natürlich auch direkt wieder gedacht, das ist ja super, bin motiviert und will helfen. Ich lade mir direkt die App runter und dann habe ich natürlich wieder gesehen, Darmstadt, wo ich wohne, die nehmen da nicht teil. Und das ist natürlich total blöd und ist ärgerlich, finde ich, dass einfach Sachen, die ja auch jetzt nicht teuer sind, was wir auch nochmal hören werden, die einfach dann nicht, wo Ressourcen einfach nicht genutzt werden. Oder wie siehst du das, Julia?
Voll. Nee, also ich denke auch, das ist gerade in der Zeit, in der wir leben und man halt wirklich, also wie viele 100 Apps habe ich auf meinem Handy mittlerweile drauf, das ist einfach eine super schlaue Erfindung und ich meine, da ist ja jeder auch gerne bereit zu helfen, ne, jederzeit.
Und ich bin dann auch echt wieder schockiert, muss ich sagen, wenn ich sowas sehe und denke so, ah, das ist ja mega gut oder blablabla und dann gucke ich dann und dann ist es einfach nicht vorhanden und dann denke ich mir mal so, ey, das gibt's doch nicht, ist ja schon seit Jahren und Jahrzehnten ein Problem, dass wir jetzt da wieder uns das wieder auffallen muss, dass das nicht gibt dann, weißt du, und dass man sich darum dann blöd gesagt irgendwie kümmern muss oder das gibt, also das ist doch einfach bescheuert. Also, und das halt dann auch wieder begünstigt, einfach durch diesen Flickenteppich, in dem wir halt leben. Ja. Ne, mit wo halt Gesundheit Ländersache ist und man nicht von oben nach unten mal sagen kann, das wird jetzt einfach mal gemacht, fertig.
Das stimmt.
Weil das besser ist, ist ja einfach klar. Also ist ja einfach klar. Da gibt es gar keine zwei Meinungen.
Ja, ich weiß auch nicht, woran das liegt, ehrlich gesagt. Dass man es nicht einfach überall etabliert.
Das nächste, was man überall etablieren sollte, damit dann die Leute auch weiter gut versorgt werden.
Genau, das sind unsere schon angesprochenen Cardiac Arrest Centern. Oh, boah, krass. Kennst du das, wenn man immer so ein Problem hat, Dinge im Plural auszusprechen oder generell richtig?
Ja.
Naja.
Ja, ich will dich mal Plural Awareness sagen haben.
Genau. Daran kann ich auf jeden Fall noch arbeiten. Awareness. Auf jeden Fall, genau, das Problem ist, dass viele Dinge Ländersache ist, aber deswegen hat der Karl Lauterbach ja jetzt auch die Zügel nochmal in die Hand genommen und ist ja schon mittendrin in der Gesundheitsreform. Und da gibt es nämlich jetzt zu dem aktuellen Thema auch noch News und Neuigkeiten und um nochmal den Bogen zurückzuspannen zu den Gesetzesentwürfen, die jetzt am 17.07. einmal durchs Bundeskabinett gegangen sind, gab es da auch noch ein Gesetz zur Reform der Notfallversorgung.
Ja.
Und verschiedene Änderungen des Sozialgesetzbuches, die dann hoffentlich verabschiedet werden zeitnah. Und da hat nämlich Karl Lauterbach auch nochmal gesagt in einer Pressekonferenz, es soll gewährleistet sein, dass egal wo man in Deutschland einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall erleidet, man eine sehr gute und gleichwertige Versorgung bekommt. Und letztendlich zielt es ja genau darauf ab, dass man nämlich schnellstmöglich dann zum Beispiel in so ein Cardiac Arrest Zentrum kommt, wenn man eben einen Herz-Kreislauf-Stillstand hat. Und da nennt er zwei große Punkte, die eben dazu beitragen sollen und dann die neue Regelung hoffentlich auch Anfang nächsten Jahres in Kraft treten. Und zwar ist die zum einen die Stärkung der Zusammenarbeit zwischen den Gesundheitsdiensten. Und wir haben ja eben schon gesagt, dass natürlich im Idealfall dann auch bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand eben die 112 angerufen werden soll. Aber es gibt natürlich auch kleinere Probleme, bei denen das nicht unbedingt notwendig ist. Und es gibt ja auch immer noch unsere Telefonnummer, die 116, 117 der Kassenärztlichen Vereinigung, wo ja unter Umständen auch einfach ja kleinere Probleme vielleicht nicht mit dem Krankenwagen gelöst werden müssen, sondern auch einfach eine telefonische Beratung reicht oder vielleicht auch gegebenenfalls nochmal ein ärztlicher Bereitschaftsdienst ausdrückt, um vor Ort helfen zu können. Ne? Und da haben wir dann eben die Möglichkeit, unsere Ressource, Rettungsdienst zu schonen, zu sparen und dann eben für solche Notfälle bereitzuhalten, die dann eben definitiv abverlangt werden. Und genau, kurz und knapp bedeutet das einfach, dass diese Telefonnummern auch verknüpft werden, ne? Dass man eben eine einheitliche Beratung dann eben von Hilfesuchenden hat, die dann eben entweder telefonisch beraten werden, wie schon gesagt, oder wo dann eben doch nochmal der Rettungsdienst oder Notarzt dazu alarmiert wird. Es gibt ein einheitliches Abfragesystem, was etabliert werden soll, dann von der Kassenärztlichen Vereinigung, was genau eben die auf den Gesundheitszustand dann bestmöglich eingehen kann. Und es soll eben auch etabliert werden, dass dann telemedizinische Beratung unter Umständen durchgeführt werden kann. Ich glaube, das ist was also aktuell noch ziemlich ausbaufähig ist, dass man eben einfach am Telefon dann besprechen kann, keine Ahnung, was kann ich für Maßnahmen ergreifen, damit mir mit meinen aktuellen Beschwerden besser geht, beziehungsweise ob ich vielleicht auch eine Möglichkeit habe, in der Gegend Hilfe zu bekommen. Ne? Also vielleicht auch eine Praxis, die zur Verfügung steht, wo ich jetzt kurzfristig einen Termin bekomme. Genau, das hat natürlich zum großen Vorteil, dass es eine absolute Zeitersparnis auch ist für die Gesundheitsleistung, dann hat man auf jeden Fall eine viel bessere direkte medizinische Beratung und vor allem werden Akutleitstellen entlastet und ja, man wird eben, wie gesagt, unkompliziert vielleicht auch gleich an die Arztpraxis nebenan verwiesen, ne?
Wenn die dann Notdienst hat, weil es gibt das ja dann auch so Sachen wie, keine Ahnung, wer hat jetzt augenärztlichen Notdienst bei dir in der Region oder solche
Sachen. Klar, genau, was man vielleicht auch erstmal wieder 100 Jahre braucht, um herauszufinden, ne? Genau, und da gehen nämlich auch unsere Nachbarn aus Österreich da mit gutem Beispiel voran. Und da gibt es zum Beispiel den Notruf Niederösterreich, wo eben auch der liebe Christoph Kwolka, den wir am Anfang schon mal gehört haben, mitgewirkt hat und eben eine Verknüpfung geschafft hat von den verschiedenen Notrufnummern, ne, also nur auf Österreich halt. Da gibt es nämlich nicht die 116, 117, sondern die 1450. Und die erwirkt nämlich, dass man eben, wie gesagt, niederschwellig auch medizinische Hilfe schon vielleicht am Telefon bekommt, zum Beispiel auch durch eine Acute Community Nurse. Das ist geschultes Pflegepersonal, was gegebenenfalls auch schon Hilfestellung geben kann. Oder sonst auch noch einen Bereitschaftsdienst Arzt losschickt. Oder dann eben auch über dieselbe Telefonnummer man direkt auch zum Beispiel für akute Notfälle dann an die Leitstelle weitergeleitet wird und dann eben direkt der Rettungsdienst oder Notarzt ausrückt. Ja, also ja. Das ist auf jeden Fall eine extreme Zeitersparnis für alle Beteiligten.
Genau, und die konnten ja dadurch auch die Einsätze deutlich reduzieren, muss man auch
genau,
mal sagen.
Genau, die hatten irgendwie pro Jahr dann schon 20% weniger Einsätze als üblich, ne? Also mega, mega gut.
Aber auch da muss man ja dann wieder sagen, das ist ja dann trotzdem auch wieder nur ein Bundesland halt von den neuen österreichischen Bundesländern, Niederösterreich. Ja.
Klar, ich glaube, das ist auch, ne, der Vergleich hinkt natürlich immer, wenn man sich halt überlegt, ja, das ist ein kleines Bundesland, wo das eben so gut funktioniert im Vergleich zu einem 80-Millionen-Land, ja, wo ja sicherlich das eine ganz andere Hausnummer
klar,
ist.
Ein bisschen komplizierter ist.
Ja.
Deswegen muss der Lauterbach halt mal auf den Tisch hauen und sagen, dass es jetzt einfach mal geändert wird.
Genau.
Damit sie, und es verpflichtend ist, dann ist es ja auch einfacher für alle. Dann kann man ja auch nicht mehr diskutieren, sondern sagen, ja, wir müssen es jetzt machen. Ist halt so, ist jetzt vorgeschrieben. Ende. Genau. Was auch noch sonst noch optimiert werden soll, das nennen wir jetzt natürlich noch der Vollständigkeit halber, ist die Optimierung der Notfallaufnahme. Ne? Nach wie vor ist es so, das haben wir auch schon häufig gesagt, dass 30% der PatientInnen, die sich in einer deutschen Notaufnahme vorstellen, nicht hier hingehören. Da haben wir auch schon häufig PatientInnen leider weggeschickt, die halt einfach falsch waren, die dann woanders besser geholfen, denen woanders besser geholfen werden konnte oder kann. Und im Endeffekt ist es so, dass natürlich da Systeme implementiert werden müssen, die dann auch klar machen, wer wann drankommt und wer wohin gehört. Und das sind dann im Endeffekt halt diese triagebasierten Systeme zur Priorisierung halt von Patienten. Und dazu gehört dann natürlich auch die Verbesserung der Infrastruktur und die Ausstattung in Notaufnahmen durch zum Beispiel einen gemeinsamen Tresen, wo schon herausgefunden werden kann, ob man überhaupt in die ZNA gehört oder in ein integriertes Notfallzentrum, wo dann halt auch eine RBD vorgeschaltet ist, ein ärztlicher Bereitschaftsdienst.
Beziehungsweise vielleicht muss man hier an der Vollständigkeit halber auch nochmal sagen, ne, integriertes Notfallzentrum, das hatten wir in den letzten Folgen ja schon häufiger benannt gehabt, ne, das sind letztendlich Bereitschaftsdienste, die gestellt werden von den kassenärztlichen Vereinigungen. Ne? Also es ist nicht unbedingt der ärztliche Bereitschaftsdienst, aber halt sonst auch Praxen, die sich eben daran beteiligen.
Am Endeffekt eine ähnliche Funktion erfüllen wie der RBD am Ende, ne? Und der Vorteil hier ist natürlich da auch, was man auch schon häufig von Patienten gehört haben, hey, ich habe das doch jetzt schon 100 Mal erzählt. Ja, der Benefit ist, dann muss man es wirklich nur im Optimalfall einmal erzählen, nämlich seine Krankengeschichte. Aber um das halt dann im Endeffekt umzusetzen, braucht man natürlich auch da wieder eine Einführung von digitalen Systemen. Vielleicht hilft dann auch dieses Register, was jetzt durch das Gesetz wieder kommen soll, um dann auch Daten schneller zu erfassen und Patienten dann auch schneller zu bearbeiten. Und am Ende steht dann natürlich im Bestfall eine Reduzierung von Wartezeiten und halt effizientere Abläufe und ein besseres Ressourcenmanagement in den Notaufnahmen.
Genau, spannend, was man abschließend noch sagen kann. Durch die Gesetz zur Reform der Notfallversorgung können extreme Kosten eingespart werden. Tatsächlich kostet es eigentlich Bund und Länder so gut wie gar nichts. Wer am Anfang ein bisschen investieren muss in die gesetzlichen Krankenversicherungen vor allem und zu einem ganz kleinen Teil eben auch die privaten Krankenversicherungen. Dadurch, dass dann eben diese integrierten Notfallversorgungszentren und die Zusammenlegung der Leitstellen etabliert werden müssen. Da gibt es ein kleines Investitionskapital von so knapp 140 Millionen Euro. Aber am Schluss kommen dann tatsächlich knapp 1 Milliarde an Einsparungen für die Krankenkassen nämlich raus. Ne? Also pro Jahr. Das ist, glaube ich, jetzt auch für solche...
Genau, und das wären ja natürlich Sachen, die man dann auch wieder zielführend für andere Sachen verwenden könnte. Das ist natürlich jetzt nicht wenig
Definitiv.
Geld.
Definitiv.
So, Julia, ich denke, da Da können wir dann nochmal kurz subsumieren, was wir vielleicht für Verbesserungsvorschläge noch haben, die man jetzt auch noch umsetzen kann, wenn man interessiert ist. Und zwar natürlich informiert bleiben und so an so Aktionen teilnehmen wie am 16.10. Wir haben es uns ja beide schon in den Kalender markiert und werden euch da mit Sicherheit auch am Stichtag nochmal bei Social Media informieren. Man kann, wie wir es ja auch gemacht haben, unsere Angehörigen und Freunde ansprechen und einfach mal für das Thema sensibilisieren und fragen, wie denn da der Kenntnisstand ist und vielleicht anregen, auch mal wieder einen Erste-Hilfe-Kurs zu machen. Ich habe ja auf der Arbeit auch mal gefragt und dann fiel auch der Inhalt, dass man ja auch einen Erste-Hilfe-Kurs für Hunde gemacht hat und das ist ja auch mal ganz interessant, wenn der Fifi wichtiger ist als vielleicht der Ehemann oder die Ehefrau. Und man sollte sich auf jeden Fall trauen zu helfen. Das ist ja auch eine Message, die hier rauskommt. Ne? Wenn nur 51% Laienreanimationen überhaupt erfolgen, dann ist alles besser als nichts zu tun am Ende des Tages. Ne? Frei nach dem Motto, drück mal drauf. Im Zweifelsfall, hat die Julia vorhin auch schon gesagt, wird der Patient schon husten oder Aua sagen, wenn er nicht tot ist oder totgeweiht. Und registriert euch bei Ersthelfer-Apps, wenn ihr in eurer Region, wenn die in eurer Region verfügbar sein sollten. Und wenn es euch interessiert, könnt ihr euch die Doku natürlich auch angucken. Da gibt es auch viel interessanten Input. Und man kann ja da auch auf der Seite nochmal seine Region nachschauen und wie die ausgelastet ist und versorgt ist, ob es da ein Qualitätsmanagement gibt, eine telefonische Reanimationsanleitung und so weiter. Und da ist mir auch aufgefallen, dass bei mir in Darmstadt da nämlich vieles noch nicht vorhanden ist und wir auch nicht zum Beispiel bei diesen First Responder Apps teilnehmen. Und da möchte ich mir als persönliche Hausaufgabe dieses Mal geben, dass ich da mal nachfrage in Darmstadt und mal höre, ob oder woran es bis jetzt gelegen hat, woran hat es gelegen, dass es das noch nicht gibt. Und damit ist die Julia raus für die Hausaufgaben für diese Folge.
Gott sei Dank, ich habe nämlich auch noch kein Hausaufgabenheft.
Genau, und das muss ich dir dann zum Geburtstag nächstes Jahr schenken. So, dann machen wir noch ein kurzes Outro, oder? Liebe Julia?
Ja, sehr gerne.
Ich habe es ja am Anfang schon gesagt, wir haben es schon ein bisschen angesprochen, es läuft die Olympia in Paris und in der Seine kann nicht geschwommen werden, aber trotzdem wird fleißig Olympia-Content geschaut bei mir und ich denke, es geht jedem so und ging auch jedem schon mal von euch so, dass man immer wieder denkt, ach, was hätte ich eigentlich mal machen können, wie hätte ich einmal zur Olympia kommen können und ich glaube, wenn man jetzt nicht bei den Winterspielen noch bei Curling oder Sportschießen bei den Sommerspielen dabei vielleicht sich nochmal qualifiziert, ist für uns der olympische Zug abgefahren, liebe Julia. Und ich habe mir aber trotzdem überlegt, wenn ich jetzt nochmal die Chance hätte zu trainieren, für welche Sportart, bei welcher Sportart wäre es bei mir, wo sehe ich meine Chancen? Und ich bin wieder zu dem Schluss gekommen und ich glaube, das war vor 4 Jahren auch genauso, bei mir wäre es Fechten. Fechten oder irgendwas, ja, gibt es ja verschiedene Disziplinen, Säbel oder Florett oder wie auch immer. Aber ich glaube, da hätte ich auch die nötige Impulsivität, auf die es ankommt. Und ich habe ja damals auch in der Schule beim Sumo-Ring-Wettbewerb, kannst du dich da noch dran erinnern? Bin ich mal Zweiter geworden beim Sumo-Ring und ich glaube, das ist ja ein bisschen ähnlich, da muss man ja sich einfach trauen und draufgehen und da sehe ich meine Stärken. Ich glaube, mit Tennis habe ich mir da einfach die falsche Sportart ausgewählt und was wäre es bei dir?
Wann hattest du denn den Sumo-Ring-Wettbewerb, Felix?
In der 6. Klasse oder in der 7. Klasse, glaube ich, da bin ich Zweiter geworden.
Vor allem, man muss sich Felix in der 6. Klasse mal vorstellen, Felix war ganz, ganz dünn früher.
Ja.
Der war nur eine halbe Portion.
Ja, und der ja.
Krass, dass
ja,
du das überlebt hast überhaupt.
Das war richtig krass, Alter. Da bin ich Zweiter geworden. Ja, aber ich bin ja einfach so ein einschüchterner Typ, weil ich bin halt einfach loco. Ich bin einfach
oder verrückt. Man merkt einfach mal wieder, dass Technik alles ist im Sport auch, ne?
Ist so. Und der Wille, und den habe ich halt. Ich habe nicht viel, aber ich habe einen Willen. Genauso wie der Wille, noch was zu verbessern im medizinischen System, den wir beide haben. So, Julian, jetzt Trommelwirbel nochmal, für was können wir dich noch begeistern in deiner zweiten Chance? Wo holst du Gold
also ich
für
glaub,
Deutschland?
Wo ich definitiv vielleicht eine Chance haben könnte, wäre im Gehen. Das sieht zwar mal ein bisschen komisch aus, aber ich glaube, ich bin ein ziemlich schneller Geher. Ich wurde auch jetzt in Wien wieder mehrmals ausgebremst beim Spazierengehen, weil meine Füße sind einfach schneller als mein Verstand.
Und den brauchst du ja nicht beim Gehen, glaube ich. Also nicht so sehr. Du brauchst dann auch wieder einen starken Willen und halt eine gute Technik.
Aber ich glaube, das ist echt eine Superpower tatsächlich. Also denken alle mal schon, sie rennt, aber so, sie geht eigentlich erst. Ne?
Ja, sie fliegt, sie schwebt eigentlich über den Boden. Die sind ja fast so schnell wie Jogger, ne? Das ist richtig krass, ne?
Aber probier das mal aus, ey, ganz kurz, ich habe das letztens mal gemacht, da ist Sharp Joggen gewesen und ich habe mal gedacht, okay, ich kann ja mal nebenher gehen. Man kriegt so schnell richtig krassen Schienbeinmuskelkater davon. Ganz gefährlich.
Ja?
Ja.
Krass.
Vielleicht habe ich es auch falsch gemacht.
Und ich glaube, was auch wichtig ist fürs Gehen, Tipp für alle, die es mal ausprobieren wollen, ich glaube, man muss viel Vaseline auch
beim
verwenden.
Beim Gehen?
Ich glaube, man scheuert sich da ordentlich was auf.
Okay.
Also unter den Armen und im Schritt,
okay,
sag ich mal.
Tiefgehende Einblicke, Felix.
Nichtsdestotrotz, ihr könnt euch ja auch mal überlegen und Gedanken machen, wo seid ihr eigentlich richtig gut, mit was könnt ihr noch zur Olympia schaffen? Vielleicht ist es auch Tennis oder Synchronspringen, da können wir ja nochmal mitmachen, falls es noch eine Mixed-Disziplin gibt, Julia. Und genau, damit bleibt uns, glaube ich, nichts anderes mehr übrig, nach unserer Standardzeit für die Folge euch nochmal darauf hinzuweisen, dass ihr erstmal natürlich nochmal die Folge 10 hören könnt, wenn euch das Thema neugierig gemacht hat und ihr die Rettungsdienstfolge nochmal hören könnt, die ja auch sehr interessant war. Oder ihr guckt einfach mal bei Social Media, was da so abgeht. Bei AMS-Podcast findet ihr uns auf Instagram. Oder ihr schreibt eine E-Mail auf messerschneidepodcast@gmail.com. Wir lesen alles, wir antworten garantiert.
Genau, und natürlich am Schluss auch liken nicht vergessen, und falls ihr lange genug mal reingehört habt, dann auch gerne immer 5 Sterne hinterlassen. Ihr könnt uns auch bei Spotify zum Beispiel immer schreiben, da gucke ich auch mal regelmäßig rein, also genau.
Genau, das ist die Julia, die Spotify beauftragt.
So sieht's aus, bleibt dabei, wir freuen uns immer drauf. Wie gesagt, ich glaube, man kann schon den ein oder anderen nützlichen Tipp sich auch mal aus so einer Folge rausholen. Und wie gesagt, sich auch mal vorstellen, wie Felix so beim Sumo-Ring abgerockt hat früher. Das war echt krass. Das wusste ich nämlich auch bis eben nicht so richtig. Wir machen mal wieder die Ventilatoren an. Es ist nämlich super warm. Vielleicht kann man auch eigentlich zu unserem Outro reanimieren. Das müssen wir mal rausfinden. Das kommt mir schon sehr schnell vor. Ja.
Ah, ich glaube, es ist zu langsam, oder? Oder zu schnell? Denkst du, es ist zu schnell? Na gut, dann kannst du ja als Hausaufgabe nochmal rausfinden, wie viel Beats per Minute unser Intro oder Outro hat. Und damit hören wir uns dann nächste Woche wieder, Leute. Bussi Baba. Ab geht's, 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 geht's.
Übrigens noch ganz kurz, ich habe mich verguckt gehabt, ich kann 50 ja. Stunden aufnehmen und nicht 50 Minuten.
Gut, weil ich denke mir die ganze Zeit so, ja, Julia, so.
Ich weiß, das sollte ich ja schon die ganze Zeit sagen. Entwarnung.
Perfekt. Sehr gut.